Denk an den 31. Juli.
Wieso?
Last Call für deine Steuer.
Oh no, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Weil wieso Steuer? Das ist wie Steuererklärung, nur ohne Stress.
Ist das einfach?
Klar, macht fast alles automatisch.
Dauert das lange?
Nö, einfach per App.
Na dann.
Hol dir jetzt dein Geld zurück mit Wieso Steuer. Bis zum 31. Juli abgeben.
Günstig ohne App. Bei Aldi gibt es einen Preis für alle. Diese Woche Bio-Joghurt mit Crispy Müsli, 150 Gramm für nur 89 Cent. Oder Iglo-Rahmspinat, 750 Gramm für nur 1,69 Euro. Entdecke weitere Angebote in deinem Aldi Nord. Aldi. Gutes für alle.
Endlich ist die Kacke vorbei.
Wie redest du denn?
Ich bin so happy. Ich bin heute Morgen aufgewacht und hab gedacht, geil, endlich ist diese Weltmeisterschaft vorbei. Hab auch direkt umdekoriert hier in meinem kleinen WM-Studio.
Ja, das habe ich schon gesehen. Für dich ist das alles schon gelaufen, ne?
Für mich Gottloser. Ist das gelaufen. Ich schaue nach vorn. Aber eines muss man ja sagen. Diese Weltmeisterschaft bei Magenta hat uns noch einen ganz großen Studiomoment geschenkt. Oder im Stadion, ja. Ein ganz großes TV-Moment. Robbie Williams war zu Gast bei Johannes B. Kerner, stand dann zwischen Thomas Müller und Mats Hummels, den Weltmeistern von 2014. Und es war ein unglaubliches Durcheinander, bis er endlich den Knopf im Ohr hatte und das Mikrofon im Mund. Habt ihr es gesehen?
Ja.
Das Mikrofon in der Hand.
Ja.
Und dann, als alles bereit ist, fällt ihm so ein weißes Ding aus der Nase.
Ja, toll.
So in der Größe eines Smints, wer noch kennt.
Ja.
Es könnte aber auch ein Kokainkötel gewesen sein. Dann nimmt er den vom Mikro so, hat ihn dann in der Hand und schmiert den sich an die Stirn.
Na bitte.
Und dann hat er die ganze Zeit diesen weißen Fleck.
Warum muss ich in der ersten Minute der Folge eine derartige Beschreibung über mich ergehen lassen? Also Robbie Williams ist musikalisch schon länger, aber jetzt auch optisch kaum noch von Andy Borg zu unterscheiden. Wobei das Internet hat sich schon wieder totgelacht wegen dieses seltsamen Trainingsanzugs und der ergrauten Haare und der Frisur. Sie sagen jetzt halt, das Internet hat halt einfach geschrieben, Robbie Williams ist jetzt einfach Paulie Walnuts von den Sopranos. Das fand ich natürlich toll. Sowas kriegt man mich natürlich. Genau, das Turnier ist heute vorbei. Ich weiß nicht, wie es euch ging, während ich so das Finale schaute. Man hatte ja während des Finales ja sehr viel Zeit, über andere Dinge nachzudenken. Und ich dachte, stimmt. Die Deutschen waren ja auch mal irgendwann dabei. Vor drei Wochen, jetzt wo die Folge ausgestrahlt wird, da haben wir uns bereits aus dem Turnier verabschiedet und die Karawane zog weiter und hat die letzten 3 Wochen einfach ohne uns dieses Turnier gespielt. Und du kannst dich kaum noch dran erinnern, wer waren die Leute? Nagelsmann war mal national? Wer?
Wir haben uns, ich war ja bei meinem Kumpel Tommy zum Abschluss nochmal in Kreuzberg und wir haben uns echt, also wir waren um 18:30 schon da, hatte man noch viel Zeit, dann haben wir uns wirklich Deutschland Curaçao nochmal im Real Life angeguckt.
Ihr seid komplett geisteskrank. Was ist denn los mit euch, ey? Ja, was man sich im Real Life, mir wurde empfohlen, da ich es wirklich in der Nacht nicht, was heißt in der Nacht, aber ich habe es einfach nicht geguckt, weil ich dachte, ja, Spiel um Platz 3, ey, England, Frankreich, habe ich keinen Bock auf die Kacke. Da trinke ich lieber einen Negroni, lese ein Buch, gehe früh ins Bett oder so, nächsten Tag bei Magenta, der Zusammenfassung bei Instagram. Was? Du denkst ja, ah ja, klar, Elfmeterschießen. Nee, was? Wie? Was? Wie kein Elfmeterschießen? Das ist das Ergebnis des Spiels England-Frankreich. Also darüber wird zu reden sein, meine Damen und Herren. Mike holt schon tief Luft, weil er uns etwas sagen möchte.
Ich habe euch eine Quizfrage mitgebracht.
Oh, sehr gut.
Ja. Derer sogar zwei. Ne, eine ist eine Feststellung, das andere ist eine Frage tatsächlich. Die heutige Quizfrage wird Ihnen präsentiert von Erik Huber, der mit folgendem Wissen auf mich zukam. Zum ersten Mal seit 1974 kein Spieler von Bayern München im Finale.
Pfui.
Aber, und jetzt kommen wir, seit
Inter 1900... Mailand.
Fick dich.
Die Antwort jetzt ist Inter Mailand.
Gut, ich also vielen Dank für diese unterhaltsame Quiz.
Nein, es ist einfach, ihr seid Schlaumeier, ihr seid Wichserste, kleine Wichserste.
Was heißt denn überhaupt ihr? Mir wurde das Quizvergnügen doch ihr von unserem priapistischen Kumpel Lukas doch auch kaputt gemacht. Ich hätte doch gerne gehört, wie es ausgeht. Kann ich denn vielleicht das Ende des Quiz noch hören?
Bitte.
Ja, also die Frage war, seit 1982 hat immer ein Inter Mailand.
Ich konnte mich nicht zurückhalten.
Ich hasse euch hart. Macht doch euren Scheiß alleine. Ernsthaft.
Nein, was war jetzt die Frage? Sag mal bitte, damit, weil sonst werden die zu Hause verrückt und sagen, ey, diese miesen kleinen...
Seit 1982 hat immer ein Spieler, mindestens ein Spieler, von welchem Verein im WM-Finale gestanden?
Erster Torschuss in der 120. Minute und noch viel geiler ist die Statistik, 25 Fouls in einem WM-Spiel. Das sind die meisten Fouls seit...
Wahrscheinlich Niederlande gegen Spanien.
Nein, Argentinien gegen Frankreich im WM-Finale 2022. Da hatten sie 26 Fouls. Also der Fußball ist auch nicht neu. Er war diesmal nur nicht erfolgsgekrönt.
Weil ich das gar nicht mehr erinnere, dass sie da auch so eine Tretertruppe gewesen sind, weil ich mich gestern wirklich so hart aufgeregt habe. Ich habe ja irgendwann auch mal bei uns in die Gruppe geschrieben, dass ich mich kaum daran erinnern kann, wann ich zum letzten Mal wirklich so viel Wut auf eine Mannschaft in einem Fußballspiel gehabt habe und am Ende mich ja auch noch dazu hinreißen habe lassen, diese Mannschaft dann auch noch als Dreckstruppe zu bezeichnen.
Das habe ich alles bei Instagram gesehen, Mike. Du bist ja wirklich, also das war kurz vor Heiko Wasser, was ich da von dir erlebt habe. Ich habe mir große Sorgen um dich gemacht.
Zu Recht.
Aber wie widerlich die Argentinier dann doch gespielt haben, sieht man einfach daran, wir haben uns so ausgelassen über die Spanier. Langweilig, die zünden uns nicht an, das ist nicht der Fußball, den wir gerne sehen. Aber die Argentinier haben einen dann so weit gebracht, dass man spätestens nach der ersten Halbzeit dann doch für Spanien war und gesagt hat, die müssen das jetzt gewinnen, weil das wenigstens eine Mannschaft ist, die den Ball haben möchte. Also die Süddeutsche hat ja auch getitelt, ein Sieg des Fußballs und das ist es am Ende. Es ist die Mannschaft, die einfach Fußball spielen wollte und die andere, also da ist ja niemand zum Ball gegangen. Also mit nicht nur diese 25 Fouls, die gelb-rote Karte und dann nach Abpfiff sich auch noch eine wilde Kneipenschlägerei zu liefern, als wenn dieses Spiel selbst nicht schon Kneipenschlägerei genug gewesen wäre.
Ja, aber das kennen wir ja nun wirklich, gerade wir Deutschen kennen diese Bilder ja nun wirklich zu Genüge. Ich erinnere nochmal an das Viertelfinale Deutschland-Argentinien 2006, die Szenen nach dem Ende des Spiels, als die Argentinier wild quasi auf die Deutschen losgegangen sind. Kufre, glaube ich, Mertesacker in die Klöten getreten hat, wovon er sich bis heute nicht erholt hat, was seine Sprechgeschwindigkeit angeht. Und das sind ja Szenen, die kennen wir ja. Und das ist natürlich, also Paredes alleine, wie der da, das sei ja wirklich, also Donald Trump, der das Spiel ja auch beobachtet hatte, wusste gar nicht mehr genau, ist das hier noch das WM-Finale oder ist schon wieder 250 Jahresfeier vorm Weißen Haus. Also
jetzt
das wissen ist
wir
wirklich
natürlich auch, warum Micah Buffer als Stadionsprecher am Anfang Let's Get Ready to Rumble gesagt hat, ne?
War es jetzt doch Michael Buffer? Ja, als ich die Michael Bilder Buffer gesehen hatte, ich habe den gar nicht mehr erkannt, wirklich, weil neben mir saß ein Kumpel, der sagte, ach guck mal, Michael Buffer auch, weil es war natürlich der Michael Buffer-Stil, aber ich sah da diesen Mann mit diesem geschwollenen Gesicht und
nein,
ich weiß natürlich, dass Michael
Buffer... Nein, war Michael Buffer, es waren zwei Sprecher.
Ah, sie haben zweimal Let's Get Ready to Rumble gemacht.
Verstehe, okay.
Für jede Mannschaft einmal, verstehst du?
Okay, verstehe, dann ist alles gut.
Aber ich wusste die ganze Zeit nicht, ist es Michael Buffer oder Madonna?
Ja,
wir haben auch denselben Chirurgen.
Ja.
Darüber wird natürlich alles zu reden sein in der letzten Folge Fußball-MML vor der Sommerpause.
Aber sowas von.
Das können wir natürlich nicht tun, ohne euch auch noch eure absolute Lieblingskategorie zu präsentieren. Und das machen wir nämlich jetzt, die Werbung.
Ist es noch zu früh oder schon zu spät? Ein perfektes Timing für die Hydration Break.
So, meine Damen und Herren, liebe Kinder, jetzt haltet euch fest, schnallt euch an, denn wir präsentieren einen Partner, den wir endlich wieder hier in unserer Reihe begrüßen dürfen, nämlich herzlich willkommen zurück, Rinti.
Oh,
fantastisch.
Oder?
Also Rinti ist natürlich, mit denen sind wir ja nun wirklich sehr, sehr lange und intensiv verbunden. Ne? Das haben wir, was haben wir hier schon vor 5 oder 6 Jahren, was haben wir von Rinti geschwärmt? Ich kann mich gut erinnern, ich saß im Studio, habe sogar Rinti gegessen quasi. Also wenn ich jetzt eine Dose hier hätte, dann wäre ich so, also dann hätte ich mir das jetzt direkt wieder reingehauen, Rinti-Kennerfleisch. Also das ist natürlich, ich bin natürlich sehr, sehr happy, dass sie da sind. Ja.
Bei Micky Beisenherz gilt ja, ein Hund ist er schon.
Ja, das ist ja natürlich richtig.
Und Rinti steht für artgerechte Hundeernährung mit einem hohen Fleischanteil, oder Mike?
Absolut. Mir hat ja im WM-Finale das Einzige, was mir wirklich gefehlt hat, war ja der Rinti-Hund auf der Bande, den wir ja alle kennen. Und so begleitet uns Rinti natürlich.
Den hätte Paredes auch noch umgegrätscht.
Das ist richtig.
Und so begleitet natürlich Rinti seit vielen, vielen Jahren schon die Hundebesitzer und werden ja auch, so wie die Hunde auch, ein fester Teil in unserem Leben. Und zwar egal, ob Welpe, Senior, großer oder kleiner Hund oder eben Vierbeiner mit Allergien oder Unverträglichkeit. Bei Rinti findet ihr für jeden Hund das passende Futter. Weil Rinti ja auch deshalb wichtig ist, weil ja auch dein Hund dir vertraut.
Wie du es ja richtig gesagt hast, egal ob Allergien und Unverträglichkeiten, die haben ja mittlerweile eine Produktpalette, die nimmt auf mehr Dinge Rücksicht als ein durchschnittliches Superfood-Café am Prenzlauer Berg. Das ist ja das Geile. Das ist ja nicht mehr wie in den 80ern, wo du dem Hund da irgendwelche Sachen hinstellst, die da irgendwie von der Tischkante gefallen sind, sondern da sagt der Hund, also wie viele Hunde sind morgens schon wach geworden und haben gesagt, hör mal, was gibt's denn heute? Ach, was ein Glück, ich bin ja ein Hund. Da kann ich mich auf was Leckeres freuen, weil Herrchen war gestern schon wieder Rinti einkaufen. So, und ich meine, im WM-Finale auch gesehen zu haben, dass Paredes zu einem Gegenspieler von Spanien gesagt hat, du Hund! Woraufhin, ich glaube, es war Cucurella, gesagt hat, ja, wenn das so ist, dann aber bitte sofort meine Dose Rinti her. Aber das wurde alles weggeschnitten.
Weil die FIFA den Fußball ja mittlerweile auch zensiert. So.
Ja, genau. Ja, wissen wir ja.
Rinti, vielleicht das nochmal wichtig, die Produkte sind im Fachhandel sowie auch online erhältlich. Also ihr könnt beides machen, auf rinti.de/mml gehen beispielsweise. Da erfahrt ihr nämlich mehr über das passende Futter für deinen Hund. Da könnt ihr Rinti entdecken. www.rinti.de/mml oder ihr geht eben in den Fachhandel. Wir packen euch natürlich wie üblich, das kennt ihr ja alles, in die Shownotes. rinti.de/mml und vielleicht an dieser Stelle noch einmal gesagt, welcome back, Rinti. So, dann sind wir jetzt, glaube ich, fertig, warm geredet und können hineinsteigen in die, ich habe es ja schon gesagt, letzte Folge Fußball-MML vor der nicht ganz so langen Sommerpause. Deswegen auch jetzt an dieser Stelle, wie üblich, das Kommando Musik bitte. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Folge Fußball WMML zur WM 2026 zum Finale. Und hier ist unser Goldjunge. Hier ist der Donald Trump von Fußball MML. Hier ist Micky Beisenherz. Donald Tim Trump, auch nur, nicht weil du so ein Diktator bist, sondern weil du nie aus dem Bild raus willst.
Ach so.
Sehr gut.
Das ist richtig. Ich habe sehr stark dafür gekämpft, dass das hier endlich ein Videoformat ist, weil ich die letzten Jahre meiner wirklich also unglaublichen Schönheit wollte ich noch hier ausbringen. Das ist ja völlig klar. So, jetzt bin ich ja hier schon heillos überfragt, aber wir schalten zu dem Mann nach Berlin, der sagt, ja, ich habe Robbie Williams das Koks in die Nase gesteckt. Hier ist Lukas Vogelsang.
Den Kokainkürtel. Und ich möchte mich in aller Form entschuldigen, Mike, dass ich dir ins Quiz gegrätscht bin. Hier ist der Hans Mailand. Rosenthal von Fußball MML. Er ist Spitze. Hier ist Mike Nöcker.
vielen Dank.
Unser Salvador Dali. Aber Dali. Ich konnte nicht an mich halten, weil mich dieser Fakt natürlich auch schon wieder die ganze Woche verfolgt hatte. Also deswegen, nimm meine Entschuldigung bitte an, weil natürlich dieses Bayern-München-Ding, das kannte man, das wird ja immer zu jeder WM wieder aufgerollt. Ja. Und natürlich hat man deshalb auch gehofft, ich liebe ja solche Serien. Also ich mag ja, wenn sowas einfach sich durchzieht. Und deswegen hatte man so gehofft, dass entweder Frankreich mit Ulisse oder England mit Harry Kane ins Finale kommt, dann hätte man das weitererzählen können. Aber so sind es natürlich die fiesen Interisti und die fiesen Argentinier gewesen, die uns gestern Abend 2 Stunden unseres Lebens geklaut haben. Man kann es nicht anders sagen. Also ich habe mich betrogen gefühlt um den Fußball und um meine Liebe darum.
Ja, ich finde es ganz interessant, weil wahrscheinlich einfach, weil ich natürlich als Fußballfeinschmecker wahnsinnig viel an Taktik gesehen habe, was mich begeistert, ihr kennt mich. es war natürlich nicht so euphorisierend, wie man sich das von einem WM-Finale vielleicht gewünscht hätte. Gleichzeitig fand ich es, da ich mich dann jetzt irgendwann dann auch an die Spanier und ihren Stil gewöhnt habe, dann durchaus ganz interessant zu sehen, wie die Spanier die Argentinier komplett in die Schranken gewiesen haben und Messi überhaupt nicht zur Entfaltung haben kommen lassen. Also so ein bisschen wie das, was sie schon mit Frankreich angestellt haben, nur halt eben mit einer extra Portion MMA, was es noch gratis gab, dank Argentiniens. Also man konnte sich da schon durchaus ein paar interessante Dinge anschauen. Gleichwohl, Spektakelfußball war es natürlich überhaupt nicht, aber die Argentinier haben sich halt so räudig verhalten, dass sie es, wie hier eingangs schon erwähnt, uns zumindest leicht gemacht haben, unsere Sympathien dann sehr eindeutig zu verteilen. Und das ist ja auch schon mal schön.
Die haben teilweise ja so defensiv gespielt. Eine schlimmere Sechserkette gibt es nur mit Frank Buschmann.
Oh Gott.
Hier sitzt übrigens bei euch
ich habe das heute Morgen noch mal im Radio gehört, die Aufarbeitung aus New York.
Ja.
Teilweise mit einer Sechserkette verteidigt und so sah es dann auch aus. Aber komplett zu sagen, wir überlassen den Spaniern, die ja eh in jeder normalen Partie schon 60-70% Ballbesitz haben, wir überlassen ihnen einfach komplett die Kugel.
Irre, ne?
Weil wir ja wissen, dass die damit nichts anfangen können. Und dann kommst du nur über Härte ins Spiel. Das ist wirklich die einzige Mannschaft, Argentinien in diesem WM-Finale, ist die einzige Mannschaft, die auf Weltklasse-Niveau spielt wie eine Kreisliga-Truppe.
Zumal ich gerade gelernt habe, insofern hätte man da vielleicht ein bisschen drauf kommen können, Finale 1990, Deutschland gegen Argentinien, kein Schuss aufs Tor von Argentinien, Endstand 0-1. 2014, kein Schuss aufs Tor in der regulären Spielzeit, Endstand 0-1. Also man hätte es möglicherweise auch lernen können aus dieser Serie heraus, dass es vielleicht eben keine gute Idee ist, eben überhaupt nicht das Spiel machen zu wollen. Zumal ich ja auch fand, dass als sie dann mussten, waren sie ja durchaus in der Lage, selbst in Unterzahl, zumindest für eine kurze Zeit Spanien einfach wirklich auch unter Druck zu setzen und in die eigene Hälfte zu drücken, sodass man sich zumindest mal gefragt hat, warum sie es nicht phasenweise getan haben. Also wenn sie platt sind, okay, aber für, was weiß ich, 10, 15 Minuten pro Halbzeit hätte es doch eigentlich gereicht haben sollen, oder?
Es gab doch diese Neuerung in der Magenta-Übertragung mit dieser Fieberkurve. Also wie sich das Momentum des Spiels verändert. Und normalerweise ist es so, dann siehst du so 10 Minuten ist England, dann ist wieder 10 Minuten der Gegner, dann also Norwegen in dem Fall oder so. Dann siehst du, es ist sehr ausgeglichen. Und diese Fieberkurve war einfach, das ist ja oben war die Fieberkurve der Spanier und unten war die der Argentinier. Und es war einfach nur oben. Ein so ein Ausschlag vor und nach der Pause und sonst war es nur rot. Naja. Also Blau hatte überhaupt keinen Ausschlag. Also es war wirklich absurd. Es war absurd,
meinst du, das,
wie einseitig
ist das Match-Momentum?
Ja,
das
genau, dieses Match-Momentum.
Das finde ich ehrlicherweise, es gibt ja
total
so Sachen.
Total geil.
Gibt ja so Sachen, die sind nur wirklich absolut überflüssig, Stichwort Packing Rate und dieser ganze Kappes. Und dann gibt es Sachen, die sind wirklich interessant. Dieses Match-Momentum ist zur Verdeutlichung dessen, welche Highlights das einzelne Team setzen kann. Da war das schon manchmal ganz interessant. Da konnte man sich ja auch andere Spiele angucken. Und da hat natürlich dieses Match-Momentum ziemlich eindeutig das belegt, was man als Fan dann auch schon immer gespürt hatte. Argentinien braucht auch offensichtlich den Rückstand, um nochmal so ein bisschen aus der Lethargie gerissen zu werden. Denn, wie hier auch schon gesagt, also zwischenzeitlich haben sie dann ja doch mal durchaus gezeigt, wie gefährlich sie auf das Tor der Spanier zukommen können. Das hätte also tatsächlich fast um ein Haar nochmal zu einem Unentschieden gereicht und dann hätte es Elfmeterschießen gegeben. Wahrscheinlich hätte dann am Ende wirklich Argentinien gewonnen. Glücklicherweise ist es nicht so gekommen. Mikel Merino, da ist er wieder, hat auch noch einen Kopfball an den Pfosten gesetzt. Also das hätte auch schon fast wieder geklappt von ihm. Übrigens hat Mikel Merino, als Donald Trump bei der Verleihung dann sich da ja die ganze Zeit nicht aus dem Bild hat drängen lassen, hat dann den Pokal übergeben. Dann hat Mikel Merino auch noch vor Donald Trump den Trump-Dance gemacht. Das fanden einige ganz lustig, ist auch ganz witzig. Da muss ich sagen, da haben mir die hat mir der ein oder andere Spieler besser gefallen, der Donald Trump einfach demonstrativ nicht die Hand geschüttelt hat. Da muss ich sagen, das hat mir besser gefallen.
Bin schon froh, dass zumindest eine unserer Prognosen nicht eingetreten ist. Ihr wisst, wir haben ja sonst in vielen recht gehabt, aber erinnert ihr euch an eine Folge vor Monaten, wo wir gesagt haben, nachdem Messi in Katar als bester Spieler der WM und Weltmeister den Bischt umgehängt bekommen hat, hatten wir doch überlegt, was hängt ihm Trump um?
Ja.
Nun wurde ja Rodri, und darüber können wir gleich nochmal sprechen, bester Spieler des Turniers, aber ich bin so froh, dass der ihm nicht diesen Büffelmantel übergehängt hat vom 6. Januar.
Vom Kapitol.
Genau, vom 6. Januar.
Ja.
Irgendwas hatte ich nämlich noch erwartet, dass es noch irgendeine große Pointe gibt.
Ja.
Die einzige Beobachtung, die ich zu Trump noch hatte, ich weiß nicht, wie es euch erging, am Anfang wurden ja Trump und Infantino und Melania eingeblendet.
Mhm.
Ich glaube, Niki hatte auch auf Instagram Infantino seinen Telefonjoker genannt, Trumps Telefonjoker, was ich sehr lustig fand. Aber waren die hinter schusssicherem Glas?
Ja,
hatten sie so eine schusssichere, irgendeine Panzerglasscheibe davor?
Ja, ja, ja. Wobei wir nicht mehr genau wissen, ob das nicht möglicherweise sogar auch von der FIFA gemacht wurde, damit Infantino nicht noch quasi selber auf spanische Spieler schießt. So, dass das Argentinien auf jeden Fall noch gewinnt. Ne? Man weiß gar nicht, von welcher Seite das sein sollte.
Das eint aber Trump und Emiliano Martinez, die große Angst vor Distanzschüssen an diesem Abend.
So.
Aber das war nur so eine Beobachtung, weil ich dachte, die haben ja wahrscheinlich irgendwas erwartet und das waren ja auch die Sicherheitsvorkehrungen. Also am Anfang war er im Bild hinter dieser Scheibe und dann am Ende ging er nicht aus dem Bild und dazwischen gab es halt ein 120 Minuten langen Kampf, der zwischendurch fast nach Fußball aussah bei den Spaniern. Das war wirklich eine Treterei. Das war heftig.
Also
Vinny Jones saß wahrscheinlich zu Hause.
So kann man nicht mit Leuten umgehen.
Hat gesagt, das ist mein Junge. Und das auch. Und das auch.
Der saß da und hat gesagt, so kann man nicht miteinander umgehen. Selbst Vinny Jones hat seinem Junior die Augen zugehalten. Er hat gesagt, das ist nicht mehr der Fußball, wie ich ihn geliebt habe.
Vor allen Dingen, das Unangenehme waren ja nicht nur die Fouls, die ja in großen Teilen jetzt gar nicht so super brutal gewesen sind, sondern es waren ja diese kleinen und großen Nicklichkeiten, ne, die wir immer mal wieder gesehen haben. Hier geschubst, da irgendwie dann doch noch extra mit dem Ellenbogen in den Mann reingeflogen. Also wirklich extrem unangenehme, extrem widerliche Szenen, die Argentinien da abgeliefert hat. Und insofern, also wirklich, ich hatte Puls. Meine Halsschlagader, die stieg von und die pochte von Minute zu Minute mehr. Also insofern bin ich durchaus froh, dass das am Ende
der Spiel Spanien noch gar nicht wurde. Angefangen,
auch,
Mike, ne?
Ja, absolut. Ja. Auch bin ich froh natürlich, Stichwort Prognose und Voraussagen, weil ich ja tatsächlich derjenige bin, der Spanien als Weltmeister getippt hat. Und nicht nur das.
Da kann er jahrelang noch von zehren.
Ne? Ja, vor allen Dingen, weil ich bei der letzten WM auch Argentinien als Weltmeister vorausgesagt habe und jetzt so langsam wirklich auch an Fußball-Deutschland da draußen die Anforderungen habe, so langsam möchte ich der Nachfolger, der legitime Nachfolger von Krake Paul.
Du bist sicher. Eine Krake Mike. Ne?
Das Absolut. Bedeutet ja, wir müssten eigentlich mehr auf dich hören, dann wären wir sehr reich.
Ja.
Oh. Hätten wir doch einfach mal auf Spanien und Argentinien gesetzt. Aber ich würde noch mal gern dieses Spiel, weil das Spiel selber ist wirklich vernachlässigenswert. Schönes Siegtor. Auch das übrigens die große Parallele zu 2014. Du mühst dich 120 Minuten gegen widerlich spielende Argentinier, auch wenn man da sagen muss, die Deutschen hatten auch ein paar heftige Fouls 2014.
Ja,
ich sag nur mal Neuer gegen Higuaín. Genau. Aber trotzdem, du mühst dich 120 Minuten gegen nicklige Argentinier und dann wird es aber der Sieg des Fußballs, der Sieg der Schönheit über das Chaos und über die Gewalt, wird es durch ein wirklich tolles Tor
also
entschieden. Götze, Schürrle auf Götze und hier Nico Williams auf Ferran Torres. Geil. Geile Bude. Geile Bude. Auch nochmal dieses Gefühl aus der Jugend nochmal, wenn man auch die WM 94 guckt hat, das weiß ich noch, das erste Mal diese eckigen Tore. Und dieses Gefühl, wenn der Ball in dieses Tor fliegt. Und das hatte ich nochmal, weil der das Ding einfach aus 8 Meter da reingezimmert hat. Das ist so, das ist fantastisch. Das Gefühl, du konntest das Netz hören. Swish.
Ja, nein, gut gemacht. Das Tor ist auch wieder auf eine Art gefallen, wie wir schon ein paar hatten bei diesem Turnier, dass der Ball in den Rückraum gelegt wird. Dann kommt dann der gegnerische Stürmer und keiner sieht sich irgendwie genötigt, da zu verteidigen im Rückraum. Und dann ist das Ding drin. Jetzt muss man dazu sagen, seit dem fast schon dem ersten Turniertag begleiten uns ja, ich sag jetzt mal Verschwörungstheorien, aber ich formuliere es mal anders, begleitet Argentinien die Vermutung, dass sie einen Wettbewerbsvorteil haben. Ne, das wissen wir schon, Messi hätte am ersten Tag schon rot kriegen sollen. Und bis zum Finale zieht sich das durch, denn die Spanier haben ja noch zwei andere Tore erzielt, deren Aberkennung sich niemandem wirklich erschlossen hat. Es gab keine Abseitsstellung und es gab auch kein Foul am argentinischen Verteidiger, weshalb dann Lukas, du
Patrick Kittrich hat bei Magenta gesagt, es wurde zu Recht abgepfiffen.
Okay.
Hat sich eingeschaltet, okay. Hat gesagt, es gab eine, du meinst, was war das Merino sogar?
Ich glaube, das war das 1-0, das 1-0, das hätte fallen müssen.
Genau, also das eine Tor, wo man sagt, okay, da gibt es diese Situation, diesen Zweikampf im Strafraum vorher.
Genau.
Und es gibt wohl eine Berührung unten am Fuß.
Mhm. Okay.
Und deswegen sagt er, das wird zu... Genau, der tritt ihm auf den Fuß, es ist zu Recht aberkannt.
Okay,
weil ich habe auch lange überlegt, wo ist die Berührung? Wo ist das Foul? Und dann habe ich aber nochmal in der zehnten Slow Motion, in der zehnten Wiederholung mit der Stimme von Patrick Kittrich, da habe ich es dann gesehen. Ach, da unten, ja, okay.
Okay,
dann
weil ich habe nämlich nur einen argentinischen Verteidiger gesehen, der die ganze Zeit am Spanier eigentlich herumgerissen hat und gezogen hat und plötzlich fiel er hin und man denkt, was hat er denn jetzt plötzlich? Aber wer wäre ich, Patrick Kittrich zu widersprechen? Also nehmen wir das hin. Aber selbst das andere Tor, da will man eine Abseitsstellung erkannt haben, die es ja nicht gegeben hat. Zumindest nicht in der Wiederholung. Aber es ist am Ende auch wurscht.
Achso, du meinst, wo man sich auch wundert, das war ja eigentlich eher die Schulter oder so, wo man auch gesagt hat, also wieder dieses... maximal. Man hat sich gewundert. Und vor allen Dingen, es war ja nicht nur die gelb-rote Karte für Enzo Fernandes. Es hätte ja auch sofort eine gelb-rote für Paredes geben müssen.
Ja, ja.
Das ist vor diesem Freistoß ein absolut dunkelgelbes Foul.
Ja, ja.
So, und der hatte schon gelb. Sind wir wieder bei der Kreisliga-Truppe. Schiri, der hatte schon gelb. Gib ihm doch bitte die zweite. Also man kommt so ein bisschen um die Verschwörung nicht herum. Der Schiedsrichter, ist ja dann vorher nochmal hochgekommen, vor Anpfiff in den Tagen zuvor, wurde der nicht auf einer Party festgenommen? Wo es irgendwie auf eine Sexparty, wo es auch so um Human Trafficking und Drogenbesitz ging und so.
Herrlich. Nicht?
Ja. Und da hat Infantino gesagt beim Casting, das ist meiner.
Andrew Tate pfeift in 4 Jahren das WM-Finale. Das ist doch schon mal eine beruhigende Botschaft. Übrigens, apropos Karte, hast du die Szene gesehen, wo Cucurella was zu Messi sagt und Cucurella sich für eine Millisekunde die Hand vor den Mund, aber noch nicht mal so richtig, sondern so kurz vor die Lippe. Und Messi hat nichts Würdeloseres zu tun, als direkt auf den Schiri zu, so hier, Schiri, guck mal, er hat sich die Hand vor den Mund gehalten. Gib ihm rot.
Und Enzo auch. Enzo Fernandes auch. Und das war wirklich die Szene, wo sie den Rest Sympathien, die ich noch für sie hatte, komplett verspielt, weil ich dachte, es ist ja alles in diesem Pulk nach der Gelb-Roten für Enzo Fernandes. Und Enzo Fernandes, der dir ja schon abhanden gekommen ist als Sympathieträger nach seinem Ekeljubel gegen England, nach seinem Ausgleichstreffer, dieses hier.
Ja, schrecklich.
So, der hat es dann geschafft, einfach, der geht nicht vom Platz, der sagt immer wieder, überprüft das und es gibt kaum ein klareres Foul. Du kannst froh sein, dass ich glaube, Kubasi war es, dass der sich nicht schwerer verletzt hat. Der sagt, überprüft das nochmal, will nicht vom Platz. Messi kommt ihm zu Hilfe, sagt, wir werden hier ganz klar benachteiligt. Das kann doch keine gelb-rote Karte sein. Du denkst, du hast dem fast das Schienbein durchgetreten. Exakt. Jetzt ist mal Schluss. Und dann fangen sie an, weil sie merken, jetzt sind wir in Unterzahl. Das sind so Hütchenspielertricks. Probieren sie noch einen mitzunehmen. Weißt du, probieren sie noch Cucurella, der angeblich so gemacht hat, diesen hier, nimm Mike hinter vorgehaltener Hand, probieren sie den noch mit in den Abgrund zu reißen. Ja. Das ist so niederträchtig.
Ja, absolut,
total. Das ist so widerlich.
Ja. Absolut. Man muss aber ganz kurz auch mal dazu sagen, also ich fand, weiß nicht, wie es euch ging, grundsätzlich bei dieser WM, wenn man sozusagen das in Gewinner und Verlierer aufteilt, auf der Verliererseite ganz klar die Schiedsrichter. Ich fand aber, Slavko Vincic hat das insgesamt tatsächlich sehr gut geleitet. Er hätte ein paar Mal schon ein bisschen früher zucken können. Ich erinnere da an das Foul, an das sehr, sehr harte Foul ganz zu Anfang von McAllister. Das ist eigentlich schon sofort gelb. Da hatte man irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass ihm da möglicherweise das Spiel nochmal auf die Füße fallen wird. Aber ganz grundsätzlich hat er das, wie ich finde, sehr, sehr gut gemacht und ist da auch mit aller Ruhe dann doch durch diese hohen Emotionen durchgegangen. Fernandes hätte wahrscheinlich sofort gelb-rot bekommen müssen, weil nach dem Foul, wo er die gelbe Karte bekommen hat, hat er ja auch noch hämisch geklatscht. Das ist im Normalfall dann auch eine zweite gelbe Karte. Also es ist wirklich, wirklich Wahnsinn, was da stattgefunden hat. Alles endete dann ja in diesem Ringkampf, präsentiert von Donald Trump, von Paredes. Wo er auch noch nach dem Spiel die rote Karte bekommen hat. Also da haben sich die Argentinier auch noch als richtig
zugeschlagen.
Also als richtig tolle Verlierer gezeigt. Also
ich dachte ja wirklich, dass die, ich dachte ja wirklich, dass die nach dem 1:0 einfach jemanden, so ein Deutsch aus dem Stutzen holt und den Ball zersticht. So sagt, jetzt nicht mehr, jetzt spielen wir hier nicht weiter. Ja. Jetzt reicht's. Nein, es war wirklich, aber das ist so, aber dann kommt die Emotionalität ja nur über den Kampf. Und davon lebte dann auch dieses Spiel, bis auf dieses sehr, sehr schöne 1:0 der Spanier, was dann den verdienten Sieger auch uns gebracht hat. Kurze Sache, weil es ja noch ein in der Mitte gab, eine Halftime-Show und ein danach. Zum danach würde ich euch jetzt gerne direkt befragen. Es wurden ja noch drei Spielertitel verliehen. Also für den besten Torwart, den besten Nachwuchsspieler und den besten Spieler des Turniers. Wie habt ihr das aufgenommen, die jeweilige Entscheidung der FIFA.
Und jetzt kommt's. Gar nicht. Du kannst mich also über all das informieren, jetzt live hier auf der, wie man so schön sagt, Antenne. Überraschung wirst du dann sehen.
Also dann ganz kurz, die Spanier haben alles gewonnen. Mhm. Zu Recht auch.
Okay.
Also Pau Cubarsí ist bester Nachwuchsspieler geworden.
Okay.
Unai Simon ist, große Überraschung, nach nur einem Gegentor in 8 WM-Spielen, hat er natürlich den goldenen Handschuh von Martinez übernommen, den er erstmal natürlich abwischen musste, von vor 4 Jahren, wenn wir uns an die Zeremonie von vor 4 Jahren erinnern. Ja. Und bester Spieler wurde Rodri. Das ist eine schöne Beobachtung. In einem Turnier, das von Helden und Heldenfußball geprägt war, gewinnt am Ende der Spieler, der sinnbildlich für das Kollektiv steht.
Ja, ich hätte, und du weißt, das wäre natürlich der krönende Abschluss eines solchen Turniers gewesen. Ich hätte, und jetzt kommt ein Satz, der kommt in Deutschland vermutlich nicht gut an, ich hätte es sogar Cucurella gegönnt. Denn der stand meines Erachtens mindestens genauso sinnbildlich für diesen Team-Effort der Spanier. Das hätte man durchaus auch machen können, aber Rodri ist mir natürlich der ungleich sympathischere Spieler, von daher kann ich damit wahnsinnig gut leben und finde es eine gute Wahl. Ja, weil Rodri war ja gar nicht so in der Form seines Lebens zu Beginn dieses Turniers und hat am Ende natürlich trotzdem dieser Mannschaft alles gegeben und war der Glutkern dieses ja nun wirklich beeindruckenden Mittelfelds.
Ich habe übrigens immer mal wieder auch bei SofaScore drauf geguckt und mir angeguckt, wie viel Ballberührungen denn so der einzelne Spieler hat. Und als Rodri in der ersten Halbzeit bereits 48 Ballkontakte hatte, hatte Messi derer 2 und einer davon war der Anstoß. Also insofern am Ende hat er den Platz, glaube ich, mit 116 Ballberührungen verlassen. Also er ist natürlich wirklich der zentrale Spieler gewesen dieses Teams. Übrigens, wenn wir schon bei Statistiken sind, auch sehr schön gerade gefunden, Ballkontakte im gegnerischen Strafraum. Spanien 32, Argentinien 8.
So. Ja,
es sprach halt alles für die Spanier, es ist auch verdient, aber es ging ja an diesem Abend nicht nur um Fußball, sondern es ging auch um die große Show, die Amerikanisierung unseres geliebten Fußballs. Die Halftime-Show, aber sagen wir anders, dieser Fiebertraum einer Halbzeitshow, was hat der mit euch gemacht? Was ist hängen geblieben?
Ich muss ehrlicherweise sagen, ich fand es gar nicht so schlecht. Also wir haben hier aus den richtigen Gründen schon bemerkt, dass die Show natürlich zu Lasten der Gesundheit der Spieler gehen kann. Stichwort kalt werden, nicht wieder aufwärmen, pipapo. Trotzdem, es hat mir gefallen. Ich kann es nicht anders sagen. Ich finde es auch immer, das ist natürlich so ultradeutsch, auch dann so im deutschen Fernsehen das zu kommentieren, ja, was soll das? Und so, jetzt ist es doch mal, jetzt ist es dann halt einfach so, wie es ist. Da muss ich jetzt auch vom deutschen Kommentar, egal wo, das jetzt auch nicht alles runtergeredet bekommen. Weißt du, und da brauche ich jetzt nicht jede Information über die Korruption der FIFA und jetzt auch noch die Show und Trump. Dann denke ich mir, weißt du was, ey, wenn du jetzt schon diese Halftime-Show hast, genieß es doch. Ja, wir haben mal hin und her gesagt, wo ich denke, weißt du, dann genieß es doch einfach. Genieß es einfach. Da sind BTS, da ist Justin Bieber, da ist Madonna. Ist doch okay. Weißt du, ja, das ist, ich meine, das ist ja nicht neu, dass die FIFA und speziell die USA ein einziger grandioser, gottloser Zirkus sind. Aber wenn da doch schon mal diese Show passiert, am Ende sind auch noch die Muppets da. Also, wobei ich nicht mehr genau unterscheiden konnte in der Pause bei Woltemade. Ist das jetzt noch Teil der Muppets oder ist es schon Woltemade? dann denke ich mir, ist doch dann irgendwie auch süß mit den Kindern und so. Also dann lehn dich zurück, enjoy the show. Es ist jetzt auch egal.
Und das fand ich ehrlicherweise auch, also geht natürlich eigentlich gar nicht, dass die Halbzeit dass die Halbzeitshow dann 19 Minuten lang ist und ja noch vorher 5 Minuten so auf- und abgebaut wird. Also das ist natürlich wirklich hart grenzwertig, dass so sehr in ein Finale bei der WM eingegriffen wird. Aber die Bilder, die da produziert werden, waren einfach wirklich toll. Und ich fand es dann am Ende auch wahnsinnig schön. Man darf es ja nicht vergessen, wer da eigentlich als Präsident der Vereinigten Staaten im Stadion gesessen hat. Und dass dann es ein Regenbogenfarben-Feuerwerk gegeben hat, mit sehr viel Love auf dem Platz mit Chris Martin und Coldplay, die dem Ganzen dann wirklich auch nochmal so emotional so einen wahnsinnig schönen Schlusspunkt dieser Halbzeitshow gegeben haben. Mir hat das tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Auch der Autoscooter am Anfang, wo Ronaldinho und Ronaldo dann Madonna reingefahren haben.
Moment, das war eine absolute visuelle Überfrachtung. Ich habe am Anfang gar nicht verstanden, wo bin ich? Mhm. Wo sind die? Ja. In diesem Strandbuggy. Also ich muss sagen, Ronaldo, Ronaldinho und Madonna ist jetzt die Ex-Hamster-Anfrage, die ich nicht auf dem Zettel hatte, als Threesome des Abends. Aber sie wurden dann da rausgerollt und ich dachte so, Wahnsinn, das ist einfach Ronaldinho, Ronaldo, dann ist Madonna, dann ist da plötzlich Ted Lasso. Mhm. So, das ist ja der einzige Moment, wo sie mich hatten. Also Ted Lasso mit dem Wahnsinnswortspiel statt Belief, was sie immer in die Kabinen, über die Kabinentür kleben, stand ja dann Beliebe da. Dann kam Justin Bieber und das, okay, jetzt haben sie mich
aber
für Belieb, den Moment.
Aber du weißt ja Belieb, wo es herkommt, ne?
Ja,
weil du hast es nicht in Bezug auf Ted Lasso, sondern
das ist das Wortspiel mit Justin Bieber und seinen Fans. Ja. Aus Belief, aber danke. Wir können es auch gern nochmal erklären.
Ja, keine Ahnung, was weiß ich. Du hast
ja,
fix mit Ted Lasso an und
ganz
darüber.
Achso, das war wegen Justin Bieber.
Danke, Mike. Danke, Mike. Aber pass auf, ich sag's nochmal, es hat mich so gefreut, Micky, weil dieses Belief aus Ted Lasso dann mit dem Wortspiel mit Justin Bieber, das war einfach schön. Das war ein guter Moment. Ja, Madonna Madonna. Ronaldo und Ronaldinho hat mich total befremdet. Da war ich erstmal kurz raus.
Aber bei Ronaldo, weil du hast ja da im Grunde einen etwas übergewichtigen Mann mit kaputten Knien in so einem Wägelchen. Das siehst du ja sonst in den USA immer im Walmart. So, also du weißt gar nicht mehr genau, wo bin ich denn da jetzt gerade? Und was mir gut gefallen hätte bei dem Coldplay-Gig, weil es war jetzt ziemlich genau ein Jahr, also fast auf den Tag genau, ein Jahr nach der großen Enttarnung der Ficky-Ficky-Affäre auf der Videowall, wenn einfach Donald Trump Infantino so in den Armen gehalten hätte und dann der Screenshot auf der Videowall gewesen wäre. So, das hätte mir gut gefallen, um dann das ganze Ding nochmal rund zu machen. Aber da ist
dann
ja wieder keiner
so
drauf gekommen. Eine Sache noch, weil das, also zunächst einmal, ich roll das mal rückwärts auf. Es wurde dann auch Pharrell Williams gezeigt. Und dann sagte der Kommentator, der natürlich wieder von nichts eine Ahnung hatte, sah den, erkannte ihn nicht und nannte ihn dann a.k.a. Rocky, anstatt A$AP Rocky. Viel besser aber. Und das haben.
Das ist ja Anyman mit Sam.
Genau, exakt. So, aber was viel besser war, und das wurde zumindest in der Casa Heidemanns von Heidemanns und mir sehr gewürdigt, das war nämlich der Schwenk, denn zunächst einmal sah man da Will Ferrell und als nächstes saß dann da Pharrell Williams. Wo du, ja. Das haben, glaube ich, wie viele Leute haben überhaupt erkannt, was der Kameramann, die Regie da gerade Großartiges gemacht hat? Pharrell und dann Pharrell. Aber das hat natürlich wieder, niemand hat von diesem Ding Notiz genommen.
Du hast mir meinen schönsten Bonbon aus der Hand genommen.
Ja, du hast ja genug wirklich, andere. Du hast noch eine ganze Tüte Schokobons da liegen.
Da bin ich wirklich aufgestanden mit meinem Kumpel Roman. Da haben wir Szenenapplaus. Da
ja,
haben
gut,
wir Szenenapplaus gespendet für diese Regie. Glanzleistung. Ja. Das ist ja, also dieser Schwenk, der richtete sich ja an extrem initiierte Geister.
Ja.
Von nochmal Will Ferrell zu Pharrell Williams.
Ist das nicht toll?
Sensationell. Oder?
Sensationell.
Bester Schwenk. Ja. Also das hätte auch nochmal, das hätte einen goldenen Handschuh verdient gehabt. Oder die goldene Kamera. Als bester Schwenk des Turniers.
Ja, das ist so wie ANNA.
Danke, Mike.
Ich wollte es nochmal erklären. Ich wollte es nochmal erklären. Für alle, die es nicht
wird mich ewig verfolgen, aber auch zu Recht.
Was denn?
Zurecht, das war wirklich vorzeitige verbale Ejakulation. Ey, das tut mir total leid.
Ja. So, sorry, jetzt mit diesen Worten können wir jetzt nicht in die Werbepause gehen. Ne? Jetzt müssen wir noch schnell. Ja.
Möchtest du was Versöhnliches sagen?
Vorzeitige, also war das die Ejaculation Break oder was?
Ja. Lass uns doch mal versöhnlich, also wenn wir was Versöhnliches brauchen, finde ich jedenfalls.
Versöhnlich ist schön.
Ja. Diese WM hatte ja im Vorlauf so ein paar Sachen, wo man sich gedacht hat, ob das so eine geile WM wird. Ich finde, das Aufstocken auf 48 Mannschaften hat man gar nicht gemerkt, weil die Spiele und das Niveau einfach trotzdem wirklich toll gewesen sind. Und was man wirklich sagen muss, die Bilder, und dazu gehört die Halbzeitshow einfach auch dazu, die Bilder, die dieses Turnier produziert hat, sind atemberaubend gewesen. Die Stadien, die Visualisierung der Stadien, inklusive auch der Fans, die wir da gesehen haben, endete alles eben in diesem Love, in diesem Regenbogenfeuerwerk. Und das ist halt eben das komplette Anti-Amerika, das da gezeigt wurde von dem, was wir in den letzten, sagen wir mal, irgendwas zwischen 2 und 6 Jahren irgendwie durch die Ära Trump gewohnt sind. Also insofern war das zumindest für mich auch ein total versöhnliche 6 Wochen mit einem Land, das ich eigentlich sehr, sehr gerne mag und das mich komplett verloren hat.
Und ich kann das komplett nachvollziehen als Gedanken, aber es schwingt was mit. Weil ich gebe dir recht und ich kann dieses Gefühl auch nachvollziehen. Aber ich, weißt du, was bleibt als Schatten? Jetzt haben sie dich auch noch. Weil es wird ja nicht besser. Infantino wird nicht besser, die 15 Milliarden FIFA wird nicht besser, Donald Trump geht erstmal nicht weg. Aber am Ende gab es Regenbogenfeuerwerk. Jetzt ist alles gut. Und ich möchte, das ist jetzt keine das Häme in deine Richtung. Ich verstehe, ich verstehe den Gedanken total. Aber weißt du, dann spielt halt Coldplay. Dann fahren sie da diese ganze Prominenz auf und das ist natürlich alles Sugarcoating und am Ende bleiben die Bilder und dann haben sie dich und dann sagst du, ach, nächstes Mal in Saudi-Arabien mit 64 Teams,
nee, das
wird toll. Hauptsache Coldplay spielen dann
und vielleicht
Stones und Fool's Garden als Vorband.
Also das hast du jetzt quasi tatsächlich ein bisschen böse zugespitzt, weil das ist nicht das, was ich gemeint habe, sondern was ich auch gemeint habe ist, wenn ich erinnere an den Fanmarsch in Toronto, den es von der deutschen Mannschaft gegeben hat, an die rudernden Norweger, an all diese bunten Bilder, die diese WM gezeigt hat, diese fröhlichen Menschen und das alles zusammen am Ende mit diesem Regenbogenfeuerwerk von Coldplay, das war quasi das geballte Bild, was ich gesehen habe von einem sozusagen, und da ist meine Amerika-Seele wirklich hart geschunden und da ist sie in den letzten 6 Wochen ein bisschen wieder aufgetankt worden, weil man halt eben gesehen hat, USA ist eben nicht nur Donald Trump, sondern USA ist auch ein fantastischer Gastgeber für eine friedliche und für eine weltoffene und für eine lachende Welt.
Wollen wir dieses Fazit nicht noch ein bisschen, wollen wir nicht mal kurz, also wir können ja gleich weiter fazitieren, weil ich merke ja schon, wir reden uns hier nochmal in Rage, dann lass uns auch nochmal eben kurz nochmal, also so ganz
nochmal Luft
gemäß
holen.
Mal nochmal Luft holen.
Letzte
ne?
Entschuldigung, wir machen kurz Pause, wir gehen mal eben Luft holen.
Ja. So ist es.
Mein MML.
Die Argentinier, muss man ja sagen, waren so platt in diesem Finale, dass man sehr, sehr deutlich sehen konnte, dass sie aber auf gar keinen Fall AG1 genommen haben.
Nee, das ist absolut richtig. Wenn sie es getan hätten, dann hätte man dem Paredes und anderen auch mal empfohlen. Nimm noch mal am Morgen mal so einen Drink davon. Da versorgst du deinen Körper mit vielen wichtigen Vitaminen, Mineralstoffen, natürlichen Pflanzenstoffen und Bakterienkulturen, Paredes. Fernandes. Ja. Ne? Das hilft, das ist die optimale Nahrungsergänzung, ganz ohne Stress.
Paredes, weil, Fernandes.
Richtig, weil das Ganze ist ja auch ganz ohne Stress und Stress hatten die Argentinier, das hat man ja gesehen. So,
ja.
Und das ist ja für alles gut, das ist ja für Körper und Geist und Leistungsfähigkeit gut, das ist gut für den Fokus, dass man nämlich nicht nur den Gegner umkloppt, sondern sich auch mal über den einen oder anderen guten Spielzug mal einen Gedanken mehr machen kann. Ja. Und es hilft der Verdauung und dem Immunsystem, denn ich hatte den Eindruck, so wie die Stimmung bei den Argentiniern war, die haben schlecht gekackt. Sagt man ja, ne? So.
Ja, und mehr Energie hätten sie auch gehabt, ne? Um mal mehr als vielleicht nur irgendwie 3 Minuten auf das spanische Tor zuzuspielen. Also insofern.
Bei denen war das Zentrum verstopft.
Ja.
Absolut.
Richtig. Ja. Genau. Was nämlich zum Beispiel anders ist als der Spielstil der Argentinier. Also der Unterschied zwischen den Argentinern im Spielstil und AG1 ist, dass AG1 seit über 15 Jahren kontinuierlich von Experten weiterentwickelt wird. Da habe ich bei Argentinien zum Beispiel gar nichts gesehen. So, und die Wirksamkeit ist nämlich durch 4 klinische Studien gestützt. Also ist die absolute Ausnahme im Supplement-Bereich in der Branche. Die meisten Produkte, die können sich nämlich... Die meisten Produkte können nämlich überhaupt gar keine klinischen Studien vorweisen. Ja. Ihr braucht aber gar keine klinischen Studien zu tätigen, sondern ihr merkt es eigentlich sofort in dem Moment, wo ihr einen Löffel in kaltes Wasser reinhaut. Dann merkt ihr nämlich, hui, das ist ein fruchtig-süßer Geschmack mit Ananas und Vanille und ich fühle mich jetzt gleich schon viel besser. Das ist AG1. Wie geil ist das denn?
Absolut. Es gibt übrigens ein limitiertes Angebot, wenn ihr Lust habt. 20 Euro Rabatt auf die erste Bestellung. Dazu 5 Travel Packs, Vitamin D3 und K2 und ein Welcome Kit gratis. Das Ganze erhältst du auf drinkag1/mml, also Welcome Kit und alles das, was ich gerade dazu gesagt habe, gibt's dazu bei Abschluss und zwar eines monatlichen Abos. Kein Risiko, 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, keine Versandkosten, keine Vertragslaufzeit. Ihr könnt pausieren, ihr könnt kündigen, jederzeit. Schaut einfach mal nach drinkag1.com/mml. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr im Link in den Shownotes. Und damit ab zu unseren Freunden von Meva. Meva ist ja der führende Anbieter von Textilmanagementlösungen für Unternehmen, vor allem in Handwerk und Industrie und bietet einen Rundum-Service für Berufskleidung und Putztücher für euer Unternehmen.
Nein, das ist mir überhaupt nicht euphorisch genug. Hallo, Lukas hat im Hintergrund schon wieder die Bundesliga-Trikots. Klassiker hatte da hängen. Meva, ja, jetzt ist die WM nämlich quasi vorbei. Und was bedeutet das? Demnächst ist wieder Bundesliga. Und was sieht man in der Bundesliga? In den Stadien? Wo hängt das aus? Wo ist das ausgeschildert? Was ist auf den Banden teilweise? Das ist unsere Freunde von Meva. Die sind dann wieder zu sehen. Da gibt es unter anderem wieder Fußball in der Meva-Arena. Man sieht es auch in anderen Stadien. Warum sieht man da überall Meva? Warum ist denn das wohl so? Weil Meva einfach richtig geil ist. Das ist der Rundum-Service. Beratung, individuelle Lösung, Abholung, Waschen bei Bedarf, Reparieren, Bringen. Meva, wir sind doch schon wieder mit einem Bein in der Bundesliga. Und die Bundesliga ist Meva, Lukas. Du sagst doch auch mal.
Wir müssen aber diese Weltmeisterschaft mit Meva noch abbinden und
ja,
zu einem fantastischen Höhepunkt pushen.
Jawohl.
Pushen für die Show, meine Freunde. Wir haben ja, weil Meva ja der ideale Partner für Arbeitskleidung ist, haben wir ja uns die Arbeitskleidung der Spieler bei dieser Weltmeisterschaft genauer angeguckt und haben unser Top-Trikot gekürt. Jeder durfte eines vorschlagen. Ich fasse nochmal zusammen. Mike hat sich, glaube ich, am Ende für das Auswärtstrikot der Belgier entschieden. Mir ging es da um die Demokratische Republik Kongo, das schönste Muster. Und Micky hatte sich in das Auswärtstrikot von Ecuador verliebt. Und wir können jetzt zu dritt hier entscheiden, zusammen mit unserem Partner von Meva. Wer ist denn jetzt Trikot-Weltmeister, ihr Beden?
Also, wir sind alle Gewinner. Ich trete von meinem Vorschlag insofern zurück, als das dunkle Trikot von Ecuador immer noch sehr schön ist. Finde es nach wie vor sehr gut. Demokratische Republik Kongo. Tolles Trikot, sehr farbenfroh, tolles Design. Ich fand das Auswärtstrikot der Belgier immer schäbig, dieses Hubba-Bubba-Bubblegum-Kaugummi-Trikot. Ich habe mir aber mal einen Clip bei Instagram angesehen und da wurde das dekonstruiert und genau erklärt, was es mit diesem Trikot auf sich hat. Das hat nämlich ganz viel mit René Magritte, mit dem legendären Maler zu tun und den Objekten, die Teile seiner Kunst sind. Und das ist offensichtlich sehr kunstvoll in den Trikotstoff eingewoben. Da wurden diverse Kunstwerke von Magritte
ja, und gut, dann auch.
Von Magritte auseinandergenommen, neu zusammengesetzt und wurden Teil des Musters, dieses Trikot. Ich finde die Geschichte dahinter so schön und so klug und so kunstfertig, dass mich die Geschichte dahinter sehr für dieses Trikot eingenommen hat. Deswegen würde ich zumindest von meinem Vorschlag zurücktreten und meinen Punkt gerne Mike geben.
So geschichtsvergessen können wir doch gar nicht sein, dass wir jetzt hier die Belgier wieder dem Kongo vorziehen. Aber das können wir dann, können wir meinetwegen machen. Wow. Macht, was ihr wollt hier.
Ja,
macht, was ihr wollt. Also ich wäre auch allein aufgrund der Herleitung, nehmen wir das Belgien-Trikot.
Und wenn ihr mich hättet ausreden lassen, hätte ich die Geschichte natürlich schon wahnsinnig lange erzählt in diesem Podcast. Aber das nur am Rande.
Es gilt einfach hier Mailand oder Madrid. Hauptsache Belgien.
Ihr könnt übrigens euch die neue Sponsoring-Landing-Page von Mewa anschauen. moments.mewa.de. Da erzählt Mewa alles über eben das, was sie im Fußball machen. Sogar wir sind Teil dieser Website moments.mewa.de, weil es unsere gemeinsame Live-Show in der Mewa Arena auch auf die Website geschafft hat. Also schaut einfach mal vorbei, moments.mewa.de, und vielen Dank, Micky, für die warmen Worte. Und damit bin ich Trikot-Weltmeister, glaube ich, ne?
Du bist sehr gut, Mike. Du hast den Weltmeister richtig getippt, du bist Trikot-Weltmeister. Das war dein Turnier, Mike.
Danke.
Mein MML.
Ja, apropos, es war mein Turnier. Wessen Turnier war es denn noch so? Also, man macht ja gerne dann auch ein Fazit, wenn das alles so vorbei ist.
Ja, wo sind ja?
Ja.
Ganz eindeutig, Wusinja hat, glaube ich, irgendwie 24 Millionen neue Follower bei Instagram. Der hat ja so ordentlich aufgebaut.
Das spielt direkt in so einen Gedanken rein, den Mike jetzt vor dem Hydration Break hatte. Das war dieses, welche Bilder hat dieses Turnier geliefert? Und es ist ja wirklich, Holger Gerz hat darüber in der Süddeutschen auch nochmal geschrieben, über allem liegt ja spätestens seit dem Anruf von Trump bei Infantino so ein kleiner Schatten. Und das ist natürlich auch der Schatten der Inszenierung und mit welchen Bildern wird man versorgt und welchem Gefühl des Versöhnlichen geht man auch aus diesem Turnier. Und wenn es aber um die Gewinner geht, das sind dann oft die Fans und die Bilder, die FIFA ja nicht liefert und auch nicht beeinflussen kann. Also, dass die Norweger anfangen zu rudern im Geiste der Isländer, das hat ja niemand geplant. Das hat sich entwickelt. Das ist so wie Will Griggs is on fire mit den Nordiren irgendwann. Ja. Dinge entwickeln sich einfach, wenn Menschen auf Menschen treffen. Das war 2014, als ich in Rio de Janeiro war, auch. Das ergeben sich Dynamiken auch der Völkerverständigung, wenn plötzlich die Kolumbianer auf die Deutschen treffen und dann ist an der Copacabana, wird dann plötzlich springen alle zusammen in die Wellen und so. Das hat dieses Turnier ja auch gezeigt. Oder was Mike schon sagte, den Fanmarsch da. Das ist aber alles nicht geplant. Und trotzdem sind das natürlich die Gewinner, und das würde ich schon so sagen, die Gewinner sind die Fans, weil das natürlich ein großes Fanturnier war. Mehr noch fand ich als in Katar, wo wir uns ja noch erinnern, wo man das Gefühl hatte, jedes Land hatte gekaufte Fans, die dann mit Deutschland-Bannern oder England-Bannern durch die Gegend liefen. Hier war es halt mal wieder sehr, sehr echt. Und trotzdem bleibt immer das Gefühl, es spielt halt in die Hände der FIFA, dass die Inszenierung so bunt und wunderschön war.
Mhm. Und am Ende steht trotzdem der Dicke vor den Spaniern und will partout nicht aus dem Bild, wenn es das Siegerfoto gibt. Oder kommt selbst Infantino, kommt da mal so angehechtet und angelaufen. So, jetzt komm doch mal aus dem Bild hier für das Foto. Und der Dicke, I'm not having it, I want to be on that photo. Der sagt natürlich wieder mal, wieso soll ich denn aus dem Bild gehen? Ich bin doch Donald Trump. Ich bin doch auch Gewinner. Ich bin doch Teil des Teams. Toll. Sowas ist
Kylian,
toll.
Kylian Mbappé. Kommen ja gleich noch zu Frankreich, England. Kylian Mbappé, 22 Weltmeisterschaftstore in 22 Weltmeisterschaftsspielen. Wahrscheinlich auch, er wird ja noch die ein oder andere spielen, ein Rekord für die Ewigkeit.
Ja.
Ulisse hat den Rekord von Pelé, was Vorlagen angeht, gebrochen, mit jetzt 7 in einem Turnier. Auch das sind ja Gewinner. Also nur weil Deschamps jetzt als Vierter bei dieser WM abtreten musste, sollte man das nicht kleinreden, was die Franzosen bei dieser WM geleistet haben. Also Mbappé ein klarer Gewinner dieses Turniers, weil er auch so Mr. WM mittlerweile ist. Ulisse ein Gewinner, Wosinha auf jeden Fall ein Gewinner. Aber, und das würde ich nochmal zur Disposition stellen, Infantino, trotz allem und auch trotz des Anrufes von Donald Trump, Infantino ist der Gewinner dieser Weltmeisterschaft. Der wird als FIFA-Präsident wiedergewählt. Die WM hat funktioniert. Das mit 48 Mannschaften hat funktioniert. Er kann problemlos auf 64 aufstocken, weil dann hat er noch mehr kleine Verbände, die ihn dann wiederum wählen, weil sie sagen, mit diesem Präsidenten sind wir ja auch bei einer Weltmeisterschaft potenziell dabei. Also Infantino, dieser absolute Widerling, ist ja trotzdem ein Gewinner dieser WM.
Das ist richtig, er hat ja auch noch, hat ja dann auch noch gesagt, dass dieses, dass das nicht nur die beste WM aller Zeiten war, klar, sondern auch noch, dass es quasi im Grunde genommen das Ereignis der Menschheitsgeschichte war. Und das ist klar, selbstverständlich. Kleiner hat das nicht, ne? Scheiß auf die Mondlandung und so. Aber das Ding hier, da war so, ne? Und dann kommt nochmal Usbekistan gegen Portugal, dass ihr sowas erleben konntet. Das habe ich euch geschenkt.
Geplant haben sie mit 11 Milliarden Dollar. Hm. Ich hatte dann schon gesagt, wird vielleicht eher 13, am Ende waren es 15 Milliarden Dollar.
15, ja.
Am Ende ist es natürlich noch absurder, weil wir ja diese Ticket-Diskussion gehabt haben, genau. Warum jetzt ausgerechnet eben die FIFA dieses Dynamic Pricing haben muss. Sie haben ja dann auch auf dem Zweitmarkt, waren sie ja beteiligt, dann auch jedes Ticket, das auf dem Zweitmarkt verkauft wurde, davon gingen 15% Vermittlungsgebühr an die FIFA. Also
Geld.
Wirklich an jeder Ecke wird Geld verdient. Und das ist einfach, das ist auch nochmal auch kommunikationstechnisch so dumm, weil man hätte einfach ganz locker die Ticketpreise niedrig lassen können. Also squeeze alles raus, mehr Geld für Sponsoren, mehr Geld für Hospitality und so weiter und so fort. Aber lass doch einfach die Tickets für die ganz normalen Fans, lass sie doch einfach total normal. Das würde dich deutlich sympathischer machen und hätte wahrscheinlich am Ende am Ergebnis auch nicht so wahnsinnig viel geändert. Insofern, das ist vielleicht eben das, was man auch bemerken muss, dass denen das Gespür einfach für den Fußball letztlich abhanden gekommen ist.
Ja, aber das ist natürlich das, was Lukas gerade schon sagte und natürlich damit trotzdem recht hat zu sagen, ja, am Ende spielt Coldplay und alle liegen sich in den Arm und sagen, guck mal, schön war's doch. Und dann sagt natürlich Infantino, oh, wir können die ruhig weiterficken. Guck mal, die freuen sich so über den Flitter und Coldplay. Wir machen das mal schön weiter. Nächstes Jahr 20%. Tschüss.
Ja. So, ja, selten wurde unter einem Regenbogen so viel verbrannte Erde hinterlassen. Aber es funktioniert ja. Es funktioniert ja. Und das ist übrigens dieses, also in diesem wirklich schönen Holger Gerz-Text, es muss eine Seite 3 gewesen sein in der Süddeutschen, ich habe es online gelesen, geht es ja wirklich darum, alles hat nach diesem Anruf von Trump bei Infantino einen Schatten. Übrigens auch die Leistung von Messi, weil wir jetzt darüber sprechen, ja, aber die Schiedsrichter. Es ist nicht irgendwie diese große Leistung von Messi mit 39 Jahren nochmal ins Endspiel einzuziehen, sondern es ist natürlich auch diese nicht gegebene rote Karte nach dem Foul gegen Algerien. Das sind immer so diese Kleinigkeiten. Alles ist irgendwie leicht verschattet. Und für mich übrigens auch dieses 6-4. Und da wollte ich eure Meinung nochmal hören. 6-4 von Frankreich gegen England. Natürlich kann man sagen, so ein Spiel um Platz 3 ist immer eher so Community Shield, das ist irgendwie so wie letzter Spieltag Bundesliga, weißt du, wenn die Meisterschaft entschieden ist, im Mittelbau der Liga geht's um nichts mehr, allerhöchstens können noch zwei Teams absteigen, dann hast du meist so 7 Partien am 34. Spieltag, wo es um nichts mehr geht und die gehen dann so 4-3, 5-4 aus und es ist ein großer Spaß, weil alle mal ohne Druck von der Leine gelassen werden.
Ja, genau.
So war dieses Spiel ja auch und natürlich verteidigen die dann weniger, die Franzosen in der ersten Halbzeit sagen sich, ach komm, was soll's, mal schauen. Und die Engländer in der zweiten Halbzeit zu großen Teilen. Und trotzdem hatte ich so dieses Gefühl, Spiel um Platz 3, es ist nicht so groß wie das Finale, es ist in Miami, die Welt schaut trotzdem nochmal auf dieses Stadion. Könnt ihr euch vorstellen, dass es da eine Direktive der FIFA gab, zu sagen, lasst mal einen Zweikampf aus, gebt mal das Mittelfeldpreis, wir brauchen nochmal ein Spiel, wo auch die Amis sehen, ey, da können ja Tore fallen.
Ach, das weiß ich gar nicht. Also ich meine, es ist durchaus möglich, dass mal der ein oder andere Funktionär mal rangetreten ist an so einen Trainer oder so, hat gesagt, pass mal auf, jetzt sieh ja zu, dass du hier nochmal volle Kapelle machst. Aber ich glaube jetzt nicht, dass sie denen die ganze Zeit auf den Füßen gestanden haben. Das glaube ich weniger. Es ist halt am Ende wieder mal ein schöner Beleg dafür, dass Psychologie im Fußball 80-90% ausmacht. Die Engländer, in dem Moment, wo es um nichts mehr geht, die Versagensangst und der Druck weg ist, spielen plötzlich wie Brasilien 2002. Da wird dann halt einfach jeder zu Ronaldinho, wo du denkst, ja, weißt du, da bist du natürlich als Fan, ich meine, wir als Fans von Borussia Dortmund, wir kennen dieses Gefühl ziemlich genau, dass wenn es um nichts geht, dass die Mannschaft plötzlich aufspielt, als wäre es irgendwie, als wären es die Galaktischen, dann sagst du ja auch, ja, schönen Dank auch. Immer wenn es gerade um nichts geht, dann kriegt das hin und wenn der Druck groß ist, dann passiert hier gar nichts, dann seid ihr plötzlich die Hölzernen. Und Frankreich, die hatten halt natürlich erstmal gar keinen Bock mehr auf die Scheiße. Dann haben sie sich die Hütte vollschießen lassen. Dann hat Deschamps in der Halbzeitpause gesagt, Leute, ihr tickt wohl nicht richtig. Das ist mein allerletztes Spiel.
Hat geweint.
Ja, kann ich auch verstehen. Weil ihr seid wohl bekloppt, ey. So, und dann haben sie sich auch noch mal ein bisschen am Riemen gerissen und dann haben sie das Spiel am Ende so gestaltet, dass sogar beide Teams irgendwie sich gut fühlen konnten. Die Franzosen haben sich nicht abschlachten lassen, sie haben noch mal gezeigt, was möglich ist, wenn sie sich ein bisschen zusammenreißen. Die Engländer haben das Spiel sehr hoch gewonnen und ja.
Und Mbappé und Olise konnten halt ihre Statistiken nochmal aufhübschen, weil
ja, Olise Mbappé hätte ja sogar mehr Scorer. Ich meine, Olise hat ja nun wirklich alles verballert, was irgendwie gerade
ging. Olise, das war der eine Moment, und das war sehr gut aus Tuchels Sicht, der eine Moment in diesem Turnier, wo er sich daran erinnert hat, dass er eigentlich Engländer ist.
Ja.
In dem Moment hat er gedacht, nach diesem sensationellen, nach diesem Doppelpass mit Dembélé, wo der dem das nochmal zurücklegt, wo du sagst, ey, was haben wir für Reminiszenzen an Arjen Robben von diesem Mann gesehen? Ja, genau. Aus 20, aus 25, aus 18 Metern, you name it. Und der schafft es in diesem Spiel nicht, aus 5, aus 6, aus 7 Metern das Ding reinzuschießen. Es ist doch
Wahnsinn,
nicht zu verstehen.
Oder?
Und trotzdem kam er damit auf seine 7 Vorlagen. Mbappé, kommt auf seine 10 Tore, hat damit auch den WM-Rekord für sich. Und alle sind irgendwie happy aus diesem Spiel gegangen. Nur der eine, also weil es sein Abschiedsspiel war, nur Deschamps vielleicht nicht so ganz.
Ja, aber auch das ja hinten raus versöhnlich. Also ich bin da bei Micky, ich hatte auch das Gefühl, das ist wahnsinnig viel Psychologie und nachdem erst kein Bock da war, hat man sich dann eben besonnen, zum einen den Abschied für Deschamps irgendwie halbwegs würdig hinzubekommen. Dann natürlich Mbappé dann doch noch zum Torschützenkönig dieses Turniers und dann ja auch der Historie der Fußballweltmeisterschaft zu machen. Und am Ende hat England dann eben auch nochmal gezeigt, dass sie doch auch Resilienz können und diesem Druck der Franzosen, da war ja kurz davor, dass das 4-4 fällt, du hast es ja gerade gesagt, eben dann doch trotzen können und dieses Spiel eben dann doch gewinnen können. Anders eben als das Spiel gegen Argentinien. Insofern, also ich habe nicht gedacht, dass da irgendwie Regie drin ist, sondern dass es einfach irgendwie Visier runter und lass mal irgendwie kicken.
Ein Gedanke noch im Konjunktiv, weil es irgendwie zurückbleibt nach diesem Spiel. Was hätte sein können? Was wäre gewesen? Ich erinnere mich noch an das Spiel gegen Kroatien in der Vorrunde. Da hat England 3-2 geführt. Und Tuchel hat offensiv gewechselt. Da kam unter anderem Rashford auf den Platz. Und genau dieser Rashford machte, glaube ich, das 4-2, weil England mit der Führung im Rücken weiter offensiv spielte. Und vor allen Dingen die Lücken und die Löcher nutzte, die sich natürlich aufgetan haben, weil Kroatien aufmachen musste, um aufs 3-3 zu gehen. Danach hat Wayne Rooney, wirklich neben Mats Hummels vielleicht der beste Experte dieses Turniers, hat Wayne Rooney gesagt, er liebt Zocker. Trainer, die auch offensiv wechseln, wenn sie 1-0 führen, wenn sie 3-2 führen, die dann einfach die Offensive stärken. Und Tuchel ist ein Zocker. Das liebt er an Tuchel. Tuchel war ja das Gegenteil eines Zockers gegen Argentinien, weil er nach dem 1-0 dann irgendwann, das haben wir schon besprochen, aber ja defensiv gewechselt. Und dann schießt Saka 3 Tore gegen Frankreich. Und du denkst die ganze Zeit, hast wirklich dieses Gefühl, das kann doch nicht sein, dass dieser Spieler gegen Argentinien nicht auf den Platz gekommen ist, um in Kontersituationen zu kommen. Also wie sehr hat sich der Zocker, Tuchel, verzockt gegen die Argentinier, wenn das seine Mannschaft in der ersten Halbzeit spielen konnte, mit eben Saka, Rashford, Eze und so, die alle gezeigt haben, was sie auf den Platz bringen können. Das hinterlässt mit so einem faden Beigeschmack.
Ja, der gute Saka, der hat ja einen Hattrick erzielt und möglich gemacht hat es unter anderem Jude Bellingham, der ihm den Elfmeter überlassen hat. Und Jude Bellingham hätte sich ja selber nochmal in die Statistiken eintragen können. Und da finde ich, da hat er wirklich klasse bewiesen, dass er gesagt hat, nein, meine Statistik ist heute nicht so wichtig wie deine, denn ich will, dass du hier den Hattrick machst, also schießt du den Elfer für mich.
Das war es gar nicht, es war nicht der Hattrick. Ich glaube, Bellingham hatte genau auf dem Schirm, was 2021 bei der Europameisterschaft passiert ist, als der damals 19-jährige Saka eingewechselt wurde, dann, glaube ich, den entscheidenden Elfmeter geschossen hat
einer
für
von
England, verschossen hat, sich dann ja wüsten Beschimpfungen und wüsten Rassismen ausgesetzt sah über Monate. Ja. Und ich glaube, das war so ein bisschen die Wiedergutmachung, zu sagen, du schießt diesen entscheidenden Elfmeter, dann gewinnen wir das Ding, dann holen wir eine Medaille bei dieser WM. Ich gebe dir jetzt den Ball. Und das widerlegt ja dann auch wieder in Teilen die These von Freitag, als wir gesagt hatten, nach dem Argentinien-Spiel, als er Pickford so runtergemacht hat, so klein gemacht hat, dass man gesagt hat, er kann nicht führen. Das war ja ein absoluter Führungsmoment. Ja. Also Saka mitzunehmen und zu sagen, ich habe auch die Geschichte, ich habe die Historie dieser Mannschaft und meines Mitspielers im Blick. Ganz groß, das muss man dann auch mal lobend erwähnen.
Absolut, ja.
Ich bin aber, um das zu unterstreichen, total bei dir. Ich glaube, und das ist ja letztlich, also weil wir mit Robbie Williams angefangen haben im Studio, er ist ja auch gefragt worden, wie er denn Thomas Tuchel als Trainer der Engländer findet. Und Tuchel hat die erfolgreichste WM seit 66 für die Engländer eingefahren mit dem dritten Platz. England war nach dem WM-Titel nie so erfolgreich wie in diesem Jahr, wie bei dieser WM 60 Jahre später. Und trotzdem hinterlässt es natürlich irgendwie für alle englischen Fußballfans so einen faden Beigeschmack, weil sie das Gefühl hatten, da wäre mehr drin gewesen. Also man ist mit dem Erreichten gar nicht zufrieden, sondern es wäre mehr drin gewesen, weil so latent der Eindruck bleibt, dass dieses Spiel eben vercoacht gewesen ist. Und das war natürlich in der Tat dann nochmal ein Beweis dafür und ja auch etwas, was wir, glaube ich, besprochen haben. Wenn du Saka auf der Bank hast, warum bringst du ihn dann nicht? Also wäre eine Offensive, aber wäre, ist schon klar, wäre eine offensive Einwechslung.
Wäre Fahrradkette, wie Luther sagt. Wäre Fahrradkette.
Ich hätte mir diesen von Wayne Rooney beschriebenen Zocker einfach sehr gewünscht in diesem Halbfinale und nicht erst wieder im Spiel um Platz 3. Aber so hat es uns offenes Visier, Mannschaften, die nicht mehr verteidigen wollten, ein 6-4. Es hat uns natürlich ein Epos geschenkt. Eins der größten WM-Spiele. 10 Tore, glaube ich, wann gab es das letzte Mal? 82 oder so? Völlig spektakulär in einem WM-Spiel. Dann auch ein großartiger Abschluss. Und es hat natürlich auch sozusagen vorausschauend einen Tag vorher auch ein bisschen schon für Versöhnung mit diesem WM-Finale gesorgt. Man wusste, okay, das ist jetzt hier, das 6-4 wird dieses Gehacke am nächsten Tag irgendwie auffangen. Immerhin sind so ja in Finale und Spiel um Platz 3 im Schnitt 5,5 Tore gefallen.
Verlierer, nur um es auch mal erwähnt zu haben, die Schiedsrichter hatte ich schon genannt. Die deutsche Mannschaft natürlich auf jeden Fall auch. Muss man
für mich ganz klar Gianni Infantino.
Natürlich, Gianni Infantino auf jeden Fall. Für mich aber auch großer Verlierer dieses Turniers, die Türkei. Nur um es nochmal gesagt zu haben. Türkei natürlich. Doing German things mit großen Erwartungen und einem wirklich guten Team dann in der Vorrunde ausscheiden. Das ist an Verlierern.
Cristiano Ronaldo
richtig.
Ist auch ein Verlierer dieses Turniers, weil man nochmal im direkten Vergleich mit Messi gesehen hat, wie viel mehr Glanz dann doch da ist. Und das, wie gesagt, wir haben es, Micky hat es ja dann auch nochmal bei Magenta zitiert, der eine zieht sein Team und der andere ist eher die Bremse. Und da kann man sagen, also Cristiano Ronaldo hat sich keinen großen Gefallen getan, diese WM noch zu spielen.
Noch peinlicher ist es eigentlich nur noch gewesen, nach 2 Toren gegen Usbekistan in die Kamera zu schreien, I'm back, wo alle sagen,
furchtbar. Aber wir haben noch was einzulösen von Freitag.
Jawohl.
Weil die WM liegt hinter uns. Wir schauen voraus, 4 Wochen sehr kurze Sommerpause, dann geht's ja mit Pokal und Bundesliga schon wieder los. Und wir haben jetzt gesagt, wir stimmen euch jetzt schon mal ein. Und wir erwarten von euch, liebe Hörer von Fußball MML, dass ihr jetzt in den nächsten Tagen auch mitmacht, dann auf Instagram, wenn wir das Ding spielen. Wir haben hier uns natürlich etwas geborgt aus dem Netz, nämlich den wunderbaren Thread. Nenne mir Supermarktgegenstände, die klingen, als hätten sie schon 250 Bundesligaspiele auf dem Buckel. Und ich möchte nochmal, ich habe ja Hydrofugal schon mal vorgelesen am Freitag, ich möchte noch 2, 3 wirklich großartige Zusendungen vorlesen. Zum einen mein absolutes Highlight, Gerold Steiner, der Bruder von Gigi, damals im Doppelpack nach Hannover gekommen, nie den Sprung in die erste Mannschaft geschafft, nach einem Jahr zurück in die Heimat, spielt mit 50 immer noch für seinen Heimatverein Nova Ves.
Ja, es gefällt mir sehr gut, dann auch sehr gut, Barilla Pesto kam damals aus der Jugendarbeit von Milan an die Bielefelder Alm und hat die 2000er hinten links den Strafraum gedeckt. Danach viele Stationen in der zweiten Liga, ist jetzt Assistenztrainer beim FC Palermo. Das fand ich sehr gut. Ich glaube, das Original, worauf es zurückgeht, das war dieser Account von Liam Miller. Der hat das, glaube ich, name a supermarket item that sounds like he's got 200 Premier League appearances. Da sind natürlich sehr, sehr lustige Sachen. Yorkshire Gold, Nigeria Center Back, 6'6", built like a brick shit aus. Das hatten wir ja, glaube ich, schon.
Nee, dann, das habe ich euch nur intern vorgelesen.
Genau. Ach so, okay, dann auch sehr gut. Tofu, Legendary Brazilian Right Back. Das ist natürlich auch richtig, richtig gut. Dann Ferrero Rocher, Swiss fullback that went from Basel to a mid-table Bundesliga side to Aston Villa. Also, ne, auch sehr gut. Natürlich Rigatoni, son of former Italy striker Luca. Und Haribo, Spanish Central Defense. Bitte was? Ja, Haribo, Spanish Central Defense Midfielder for Queen's Park Rangers and Watford. Das sind natürlich lustige Namen. Ich hatte mir auch noch mal ganz kurz eben nur so kurze Sachen irgendwie aufgenommen. Rinti, natürlich auch.
Ja, natürlich.
Eingebürgerter Brasilianer, spielt für die Schweizer, für die Eidgenossen. Dann Erasco, auch so eine brasilianische Legende. Und natürlich sehr schön, das hatte ich mir überlegt, Tiroler Nussöl. Ne, das war eins der Maradona Ungarns, hat 17 Spiele gemacht für Hannover 96 in den 90ern, kam von Ferencváros Budapest, wurde dann aus dem Verkehr gezogen, weil er war Teil eines Rings für gefälschte Nylonstrumpfhosen und spielte dann zum Schluss für Rakete Zastro in der Oberliga Nordost. Das habe ich noch überlegt. Und natürlich in dem Zusammenhang eine Gruppierung, die auch dann irgendwann hochgenommen hat, das waren natürlich die Always Ultras, die also einst bei Westfalia Herne ihr Unwesen trieben.
Ja.
So viel also, von meiner Seite.
Was mir noch gut gefallen hat, war tatsächlich Jasmin Reis, niederländische Stürmerin bei Turbine Potsdam und die Ex-Frau von Basmati. Mhm. Hat mir sehr gut gefallen.
Jogo Ette, in den frühen Nullern hochgehandeltes Sturmtalent aus Litauen, der neue Ivanauskas, sagte nicht nur Bernd Kraus, aufgrund großelterlicher Wurzeln in Ostpreußen, kurzzeitig auch in der deutschen U19 aktiv, allerdings ohne Tor- und Startelf-Einsatz, spielte für Uerdingen, Dortmund 2 und am Ende mit Günter Schlipper bei Adler Osterfeld. Heute führt er ein Import-Export-Geschäft in seiner Heimat.
Mein Gott, ist das fürchterlich.
Ich habe natürlich den Fehler begangen, dass ich das sofort Jonas Bolt geschickt habe, der ja Fan des Wortspiels ist und mir sofort schrieb, Zewa, eigentlich Zewaschwili, aber für die Griechen von AEK Athen zu schwer, wuselig, guter Tiefgang und dribbelstark, ein richtiger Fummler, schlecht beraten auch neben dem Platz, nach hoher Frequenz auf dem Feld und auch auf Tinder musste er verkauft werden, quasi wisch und weg.
Toll. Oder? Ich finde, damit haben wir den Ton gesetzt für die kommende Bundesliga-Saison, auf die wir uns natürlich freuen. Jetzt mal, weil ich wieder der Letzte bin, der es mitbekommen hat. Haben wir jetzt Sommerpause eigentlich? Haben wir jetzt Sommerpause?
4 Wochen.
Wir haben 4 Wochen.
Gibt's doch gar nicht.
Das haben wir natürlich nicht ohne, dass wir vorher nochmal darauf eingehen müssen, dass unser B-Win und MML-Tippspiel, nicht Topspiel, Tippspiel, natürlich zu Ende gegangen ist mit einem Sieger und der heißt MML-like ab unter Dusche. Mit 272 Punkten Platz 1.
Wahnsinn.
Herzlichen Glückwunsch, 3 Punkte vor Barangara. Und weil wir ja fantastische Preise auch haben, unter anderem ja eben eine Reise ins Land des Weltmeisters, also nach Spanien für ab unter Dusche. Ihr werdet natürlich in den nächsten Tagen informiert, wenn ihr gewonnen habt. Und wenn ihr das Ganze nochmal nachlesen wollt, einfach bei Kicktip. Oder einfach googeln, B-Win MML-Tippspiel, da findet ihr das Ganze. Und vielleicht wollt ihr nochmal eine Abrechnung haben, irgendwie wie ihr so abgestiegen, wie ihr so abgeschnitten?
Ja, nee, ne? Wenn es jetzt nicht mehr so lange dauert, kannst du mir das auch noch sagen, wo ich bin doch irgendwo in den, also hoch vierstellig.
Ja, ich bin so wie so Leute in der Midlife-Crisis, die dann die 8000er besteigen.
9000er, du hast sogar 9000er bestiegen.
Das war perfekt,
ich habe 9136, und Magenta-Experte, das bist du ja, Miki, bei 3517 und Kasselberger 5576. Ist natürlich klar, dass ich das intern gewonnen habe, ohne Frage. Ne?
Und das ist völlig klar. Das ist völlig klar. Möchte euch übrigens an dieser Stelle, also speziell Mike, dir und Lena nochmal ganz herzlich danken für den Daily. Was ihr da abgerissen habt, das war wirklich à la Bonheur. Das war vom Allerfeinsten. Das hat richtig Spaß gemacht. Das war wunderbar. Also das ist, also da muss ich wirklich sagen, wenn mit dem Einsatz, was Lena und du da gezeigt habt, wenn das die deutsche Mannschaft gemacht hätte, da wird er aber, Schnapperdulli, wird er durch das Finale gezogen, als wenn man euch da 3-4 Dosen Rinti reingeschoben hätte. Da hat man gesagt, hätte Klaps auf den Hintern, komm, Wecker, zeig der Welt, dass du besser bist wie Messi. So wird das gelaufen. Stattdessen war das ja so. Entschuldige bitte, ich bin schon wieder knietief in der Bundesliga. Ne? Nach der WM ist vor der Bundesliga, also ihr kennt mich.
Ich wollte auch nochmal sagen, der Daily, der war täglich.
Dankeschön. Sehr gut.
So, gut, dann haben wir es doch, ne? dann beschließe ich mal diese lustige Runde hier. War sie, die FIFA WM 2026 und das war Fußball WMML. Vielen Dank fürs Mitmachen. Übrigens 12.000 Leute haben beim Tippspiel von MML mitgemacht. Das ist wirklich eine fantastische Zahl. Auch danke dafür nochmal. Wir hören uns wieder. Ich glaube, 17. August ist der rund um und bei
da
der...
Da kann ich nicht.
Ja, ist um und bei der Termin.
Wir 20. August, ab Donnerstag vorm Pokalwochenende melden wir uns und sprechen dann über den Kracher Saarbrücken gegen Hertha BSC.
Fantastisch.
Meine Angst unbedingt. Ist wirklich, dass endlich der Sportdirektor von Hertha BSC, Benny Weber, jetzt losgeht und will Jakobs Krönung und Kerry Gold und alle scouten und guckt, wo die gerade spielen. Das ist meine ganz große Angst.
Das wird passieren.
Ja. Und dann also, müssen wir unbedingt noch über 1860 München reden, denn die haben ihr Logo gewechselt. Das ist natürlich verheerend. Das schöne Logo mit dem 60er-Löwen. Jetzt mussten sie ein anderes Logo wählen wegen Ismaik und Rechtsstreitigkeiten. Also möglicherweise wird dieses wunderschöne neue 60er-Trikot, das himmelblaue, wird niemals so den freien Markt erreichen, weil sie natürlich das Logo ändern müssen. Das tut mir persönlich sehr, sehr weh. Du weißt, ich habe ein großes Herz für die Löwen. Ich hoffe, man findet eine Lösung. So kann es nicht bleiben. Also ich habe meinen Löwensenf jetzt auch noch dazugegeben. Jetzt reicht es aber wirklich. Darf ich jetzt gehen?
Auf jeden Fall.
War das du deinen Schneebesen hochgeholt? Was ist das denn?
Das ist mein Mikrofon, weil wir jetzt noch zum Abschied singen.
Ach Gott, jetzt geht das auch noch los. Na gut.
Wir haben bitte. Ja exklusiv für unsere Hörer, weil wir haben Myriaden an Zuschriften bekommen und es gibt jetzt ganz zum Ende, zum Mitschneiden. Ich hoffe, ihr sitzt zu Hause an den Endgeräten am Kassettenrekorder und seid bereit, auf Play und Rec zu drücken. Denn jetzt kommt es.
Ist es noch zu früh oder schon zu spät? Mein perfektes Timing für die Hydration Break.
José Canale gegen Neuer drin.
Gegen Paraguay war Schluss. Was eine miese Partie. Unsere Träume sind begraben. Goodbye, Germany. Doch der Podcast, der läuft weiter. MML auf eure Ohren. Beste WM aller Zeiten. Mit Hunderten an Toren, Toren.
Mbappé.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.